Das, was wir gerade gehört haben, ist ein besonderer historischer Moment. Das Evangelium kommt nach Europa. Und weil ich Geschichte liebe, habe ich gedacht, nehme ich euch ein bisschen hinein in die damalige Geschichte. Im Jahr 334 vor Christus zog Alexander der Große, König von Mazedonien, in den Krieg. Er eroberte alles, von Griechenland, also aus Europa, bis hin nach Indien. Er schrieb damit Geschichte. Alexander dem Großen zu folgen, war für viele seiner Anhänger eine Inspiration. Obwohl er bei seinen Feldzügen meistens viel größeren Heeren gegenüberstand, übertrumpfte er sie doch immer wieder mit seiner guten Taktik. Als Alexander Ägypten eroberte, wurde er wie ein Pharao verehrt. Er starb sehr früh am Westnilfieber, aber er hinterließ ein riesiges griechisches Reich. Griechisch wurde für viele Jahrhunderte zur Weltsprache. Auch das Neue Testament wurde in Griechisch geschrieben, damit es von möglichst vielen Menschen gelesen und verstanden wird. Im Jahr 49 nach Christus bahnte sich ein neues historisches Ereignis in Mazedonien an. Von seiner einstigen Größe war allerdings in dem Land nicht mehr viel zu sehen. Mazedonien war inzwischen ein fast unbedeutender Fleck auf der Landkarte geworden. Die Römer hielten es besetzt und das hatte sich im Laufe der Zeit als nicht besonders förderlich erwiesen. Das römische Imperium wankte, der Verfall war überall zu spüren, die Moral war tief gesunken, Intrigen und Korruption waren an der Tagesordnung. Mazedonien, ja Europa, war ein verlorener Kontinent. Nicht, dass das alle Europäer so sahen, das Recht des Stärkeren regierte eben. Aber von gerechten sozialen Verhältnissen konnten die meisten nur träumen. Doch auch wenn die Menschen Europas ihre geistliche Not noch nicht wahrnahmen, Gott sah, wie verloren die Europäer waren, und er war es auch, der die entscheidende Rettungsaktion einleitete. Er beauftragte einen damals noch völlig unbekannten Mann namens Paulus, in umgekehrter Richtung wie Alexander der Große von Asien nach Europa zu ziehen. Zunächst aber hielt Gott diesen Plan geheim. Er führte seine Botschafter auf Umwegen bis nach Troas ans Mittelmeer. Und erst dort im sagenumwobenen Troja zeigte Gott Paulus, wohin die Reise wirklich ging. Hören wir noch einmal hinein. Danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bithynien. Doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Also zogen sie durch Mysien in die Stadt Troas. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Ein erster Gedanke dazu: dem Heiligen Geist folgen. Das Wort Inspiration kommt in unserer Gesellschaft inzwischen ziemlich häufig vor. Künstler und Autoren erzählen, welche Dinge sie zu was inspiriert haben. In Podcasts und bei Influencern taucht das Wort Inspiration immer wieder auf. Und auch die meisten von uns haben wahrscheinlich schon einmal erlebt, dass sie von irgendetwas oder irgendjemandem inspiriert wurden und deswegen etwas auch getan haben oder etwas übernommen haben. Ich wurde zu dieser Predigtreihe hier inspiriert, als ich im letzten Herbst an einer Tagung teilnahm. Sie trug den Titel »Das Evangelium inspirierend weitersagen«. Es bewegte mich zu hören, wie Menschen zum Glauben kamen, auch während der Pandemie. Und ich durfte das dann selbst erleben. Benjamin und Sarah kamen zum Glauben, als sie im Lockdown aus Langeweile den Jesusfilm anschauten. Ich durfte sie taufen und wir haben sie hier in unsere Gemeinde aufgenommen. Inspiration ist wirklich etwas Besonderes. Die macht lebendig. Sie ist so frisch und klingt nach Bewegung. Inspiration ist lateinisch und bedeutet wörtlich Leben einhauchen. Etwas oder irgendjemandem Leben einhauchen. Gott hauchte einst Adam und Eva Leben ein. Und nahm Gott den Lebensgeist von einem Menschen weg, dann starb er. Später wurden Könige und Propheten besonders mit dem Geist Gottes begabt. Und seit Pfingsten steht der Heilige Geist allen Gläubigen zur Seite. Er heißt auf Lateinisch Spiritus Sanctus und er inspiriert uns. So kommt Paulus zu dem Satz in Römer 8, alle, die sich von Gottes Geist führen lassen, sind Gottes Kinder. Alle, die sich von Gottes Geist führen lassen, die sind Gottes Kinder. Gott hat seinen Geist uns gegeben, um Einfluss auf uns und diese Welt zu nehmen. Ja, wir haben die Möglichkeit, aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Wir können Menschen inspirieren und zu Jesus führen. Aber wie geht das? Sicherlich nicht, indem du ein perfektes Leben führst. Denn nicht du bestimmst über den Heiligen Geist, er will dich bestimmen. Da bereitest du dich auf einen Dienst in der Gemeinde vor, die Stunde für die Kinder hast du perfekt vorbereitet und trotzdem wird das Ganze ein Reinfall. Ein anderes Mal fehlte dir die Zeit, dich intensiv vorzubereiten, doch die Stunde lief total super. Irgendwie sind dir diesmal die richtigen Worte gekommen, die die Kinder angesprochen haben. Kennst du das? Ich habe das schon einige Male erlebt. Das soll natürlich nicht heißen, dass wir uns ab sofort nicht mehr vorbereiten müssen. Der Heilige Geist schätzt auch gute Arbeit. Aber er lässt sich eben nicht erzwingen. Und er liebt es scheinbar, uns zu überraschen. Wir stehen hier durchaus vor einem Geheimnis. Und wir sollten Ehrfurcht davor haben, dass der Heilige Geist uns manchmal berührt, wenn wir es am wenigsten erwarten und verdienen. Paulus und Silas sind auf ihrem Weg nach Europa auch einige Irrwege gelaufen. Die Gegend um Ankara und auch die großen Städte um Ephesus herum, die blieben ihnen verwehrt. Ich bin mir sicher, dass sie auf ihrem Weg auch manchmal ganz schön frustriert und verwirrt waren. Es lief bei ihnen überhaupt nicht nach Plan und eine neue Vision hatten sie auch lange Zeit nicht. Aber sie hätten etwas anderes im Gepäck. Paulus beschreibt das in 2. Timotheus 1 einmal so. Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Drei Dinge bekommt jeder geschenkt, der dem Heiligen Geist folgt. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und ich finde, dass das eine sehr gute Ausrüstung für unseren Lebensweg ist. Weil wir mit Besonnenheit beschenkt sind, können wir das ausschalten, wenn es im Leben auch mal nicht so läuft, wie es uns gefällt. Wir können warten, bis sich eine neue Tür für uns öffnet. Wir können Leid geduldig ertragen, weil wir wissen, dass Gottes Herrlichkeit auf uns wartet. Wir können unsere Sorgen abladen, weil wir wissen, dass Jesus für uns sorgt. All das schenkt uns der Geist der Besonnenheit. Außerdem können wir lieben, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Die Liebe Gottes wurde durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen, und wir brauchen sie nur weiterzugeben. Weihnachten im Schuhkarton ist eine gute Gelegenheit dazu. Artenis aus Albanien hat dadurch nicht nur ein bisschen Freude zu Weihnachten erlebt, er hat Jesus kennen und lieben gelernt. Nachdem er solch einen liebevoll gepackten Schuhkarton geschenkt bekam, besuchte Artenis regelmäßig die Gemeinde. Vorher hatte er noch nie irgendetwas von Jesus gehört. Jetzt war er fasziniert. Einige Zeit später las er in Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Obwohl Artenis aus einer muslimischen Familie stammte, zögerte er nicht. Er ließ sich von Jesus retten und schwebte geradezu nach Hause, schreibt er selbst. Genauso möchte Gott dich und mich als Werkzeug nutzen, um anderen eine Inspirationsquelle des Glaubens zu sein. Er möchte andere durch uns inspirieren und zum Glauben führen. Und darum möchte ich dich heute ermutigen, den Heiligen Geist doch wieder neu oder vielleicht auch zum allerersten Mal bei dir wirken zu lassen. Der Heilige Geist wartet nur darauf, dass du ihn willkommen lässt. Er benutzt dich nicht einfach gegen deinen Willen, er steuert dich auch nicht fremd wie eine Marionette. Nein, er ist ein Gentleman. Er wartet darauf, dass du ihm die Tür öffnest und ihn in deine Lebensräume einlädst. Es braucht deine Offenheit, damit der Geist Gottes sich bei dir entfaltet und dich inspiriert. Darum nutzt doch diesen Gottesdienst und bitte den Heiligen Geist im Gebet um Inspiration, um Wegweisung oder um etwas anderes, was dir gerade auf dem Herzen liegt. Und folge ihm, wenn du sein Klopfen und sein Ziehen bei dir wahrnimmst. Damit sind wir beim zweiten, den richtigen Augenblick erwischen. Der sogenannte Kairos Gottes beschreibt den richtigen Moment, den richtigen Augenblick, etwas zu tun oder zu sagen oder auch sein zu lassen. Auch diesen Moment können wir nicht machen, das ist Gottes Sache. Aber wir können die Augen und Ohren dafür offen halten. Und dann können wir den Moment wirklich packen. Paulus und sein Team haben genau diesen Augenblick erwischt. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkünden. Wir fuhren von Troas auf dem kürzesten Weg zur Insel Samothrake und am zweiten Tag erreichten wir Neapolis. Der christliche Glaube kommt nach Europa. Und zu verdanken haben wir das einem besonderen Augenblick, den der Heilige Geist herbeiführte. Er sorgte dafür, dass die richtigen Leute im richtigen Moment bereit waren. Und Paulus und sein Team folgten seinem Rufen. Mich ermutigt, dass sich die drei Missionare nicht von ihrer fast aussichtslosen Lage entmutigen ließen. Denn was würden wohl drei Leute in diesem riesigen Europa ausrichten können? Aber sie schauten nicht auf ihr kleines Kraftpotenzial, sondern sie schauten auf den Heiligen Geist, auf die Kraft, die im Geist Gottes liegt. Und der Heilige Geist half ihnen sofort. Paulus merkt das, denn die Strecke von 250 Kilometern in 2 Tagen mit dem Schiff zurückzulegen, ist absolut schnell. Der Heilige Geist schenkt günstige Winde, um das Evangelium voranzubringen. Und wenn du in seinem Namen unterwegs bist, dann kannst du dich auch auf solche Unterstützung verlassen. Es gibt so viele Verheißungen Gottes, die dir dann gelten. Jesus verspricht uns zum Beispiel in Matthäus 10, um meinetwillen müsst ihr manchmal Statthaltern und Königen Rede und Antwort stehen. Das wird euch aber Gelegenheit geben, ihnen von mir zu erzählen und so vor der Welt als Zeugen für mich aufzutreten. Wenn ihr verhaftet werdet, macht euch doch keine Sorgen, was ihr zu eurer Verteidigung sagen sollt, denn Gott wird euch zur rechten Zeit die rechten Worte in den Mund legen. Nicht ihr seid es, die dann reden, nein, der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Gott wird dir zur rechten Zeit die richtigen Worte in den Mund legen. Auch das durfte ich schon einige Male erleben. In der Seelsorge komme ich oft an Punkte, wo mir die Worte fehlen. Ich warte dann auf ein Wort des Heiligen Geistes, auch wenn das bedeutet, dass es manchmal auch ein paar Augenblicke still ist. Manchmal kommt dann ein Wort oder ein Eindruck oder ein Bild, aber oft reicht es, um den anderen zu ermutigen und ihm zu helfen. Darum spitz doch mal deine inneren Ohren und schärf deine Augen, um zu erkennen, wann der Heilige Geist mit dir spricht, wann dieser Kairos Gottes da ist. Und folge ihm, wenn der Heilige Geist dich berührt, denn die Welt braucht die Inspiration Gottes. Ein drittes, mit dem Evangelium helfen. Europa war nicht nur zur Zeit von Paulus ein verlorener Kontinent, er ist es heute wieder. Unübersehbar ist Deutschland ein nachchristliches Land geworden, das wieder Hilfe braucht. Ein Krieg tobt in Europa, das Klima ändert sich dramatisch, die Wirtschaft stockt, das Geld wird immer weniger wert und Corona sorgt für Angst und Schrecken. Die Gewaltbereitschaft hat nicht nur unter Fußballfans stark zugenommen, Sanitäter, Feuerwehrleute und Polizisten werden angegriffen, Polizisten werden erschossen. Obwohl wir heute unvergleichbar bequemer leben als unsere Vorfahren, sind wir deswegen nicht zufriedener. Eine Volkskrankheit breitet sich aus, man nennt es Depression, Burnout, Erschöpfung. Die moderne Herausforderung, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, alles selbst zu entscheiden, was gut für mich ist, diese Herausforderung birgt das Risiko zu scheitern. Es wird immer anstrengender zu leben. Wir müssen immer mehr dazulernen und da bleibt mancher auf der Strecke. Die Orientierung geht verloren, wir brauchen Hilfe. Doch das Tragische ist, dass die meisten Menschen damals wie heute blind in ihr Schicksal laufen. Sie sehen nicht, wie verloren sie sind und sie wissen nicht, dass sie Hilfe brauchen. Doch vor Gott bleibt es nicht verborgen. Er hat ein Herz für die Verlorenen und spürt sie auf. Er ruft nach Leuten wie Paulus, nach dir und mir, um ihnen zu helfen. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Da beschlossen wir sofort nach Mazedonien abzureisen, denn wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkünden. Hast du dich auch am Anfang gewundert, wie Paulus diesen Traum deutet? Eigentlich ruft der Grieche doch bloß um Hilfe. Aber Paulus zweifelt keine Sekunde daran, dass dieser Mann die Hilfe des Evangeliums meint. Mehr oder sollte ich sagen, weniger hat Paulus auch nicht zu bringen. Wenn wir meinen, Gott hätte uns zu den Menschen gesandt, um ihnen ein bisschen zu helfen, um ihnen vielleicht ein paar Überzeugungen von uns über Gott und die Welt mitzuteilen, dann können wir unsere Bemühungen getrost einstellen. Wenn wir meinen, die Menschen heute bräuchten diesen Jesus gar nicht mehr, die kämen auch alleine zurecht, und Christsein wäre nur etwas für die Ewigkeit, dann haben wir uns gründlich getäuscht. Jeder Mensch braucht Jesus. Davon bin ich zutiefst überzeugt, denn ich bin heilfroh, dass ich Jesus bereits in meiner Jugendzeit kennengelernt habe und ich habe ihm ein sinnvolles und erfülltes Leben zu verdanken. Und ich kenne viele, die traurig darüber sind, dass sie viele Jahre ihres Lebens vergeudet haben, Jahre, die sie ohne Jesus gelebt haben. Und nicht wenige sind sich auch sicher, dass sie es ohne Jesus niemals bis hierher geschafft hätten. Letzte Woche erhielten wir die traurige Nachricht, dass sich eine Cousine meines Schwiegervaters das Leben genommen hat. Sie litt unter Long-Covid und kam damit überhaupt nicht klar. Wie soll man das auch schaffen, allein und ohne Jesus? Warum also glaubst du, dass die Leute um dich herum die Hilfe von Jesus nicht brauchen? Haben sie die Hilfe zu oft abgelehnt? Oder glaubst du vielleicht selbst nicht mehr an die Hilfe des Evangeliums? Wenn du die gute Nachricht von Jesus weitergibst, dann darfst du wissen, dass du damit Menschen rettest und ihnen hilfst. Denn diese Welt braucht Jesus, so wie Petrus das sagt. In Jesus allein ist die Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen zweiten Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden, als nur den Namen Jesus. Unsere Mitmenschen brauchen Jesus, wenn sie einen Halt haben sollen, der im Leben und Sterben trägt. Jesus allein hat die Macht, uns durch alle Schwierigkeiten hindurchzuführen. Unsere Mitmenschen brauchen Jesus, weil nur er die Sinnlosigkeit unseres Lebens wirklich überwinden kann. Er ist es, der von Schuld und Versagen befreit. Er ist es, der ein neues Leben und einen neuen Auftrag schenkt. Es gibt keinen anderen Namen auf dieser Welt, der das alles für uns tut, als Jesus. Darum ist es so wichtig, dass wir von ihm weitererzählen. Du rettest damit Leben. Es ist daher völlig richtig, wenn manche unsere Gemeinde als ihr Rettungsboot bezeichnen. Hier sind sie zum Glauben an Jesus gekommen. Hier wurden sie bis heute bewahrt, in den Stürmen des Alltags unterzugehen. Aber wäre das nicht schön, wenn dieses Rettungsboot noch viel mehr Menschen aufnehmen würde? Das ist doch tragisch, wenn wir nur an uns selbst denken und die Menschen übersehen, die um uns herum untergehen. Ich denke dabei oft an die Rettungsboote der Titanic. Nur halb besetzt sind die meisten von ihnen weggerudert, obwohl noch Hunderte in den Fluten um ihr Leben schrien. Ein einziges Boot kehrte damals um, weil ein paar Gerettete nicht nur an sich dachten. Sie hatten Mitleid und retteten, wen die eisigen Fluten übrig gelassen hatten. Darum lasst uns unsere Mission, Leben zu retten, niemals vergessen. Wir sind hier auf der Erde unterwegs, um so viele Menschen wie möglich ins Boot zu ziehen. Sie sollen nicht im Meer der Sinnlosigkeit untergehen. Ich weiß, das ist manchmal eine mühsame und unbequeme Aufgabe, aber es lohnt sich, denn wir werden dabei viele Freunde finden. Und wir werden vor Freude weinen, wenn wir im Himmel einmal auf all die Menschen treffen, die durch uns gerettet wurden, Menschen wie Lydia. Lukas berichtet uns von Paulus' ersten Tagen in Europa. Am Sabbat gingen wir vor das Tor an den Fluss. Wir vermuteten dort eine jüdische Gebetsstätte und fanden sie auch. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Auch eine Frau namens Lydia war darunter. Sie stammte aus Thyatira und handelte mit Purpurstoffen. Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie begierig aufnahm, was Paulus sagte. Sie ließ sich mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft, ihren Angehörigen und Dienstleuten taufen. Lydia geht zu einer Gebetsveranstaltung, obwohl sie noch gar nicht richtig an Gott glaubt. Aber sie spürt, dass sie die Inspiration braucht und ihr Gebet wird zu einem Schlüssel für ihr Herz. Mit ihm dringt das Evangelium in ihr Herz hinein. Darum viertens, um Gottes Hilfe im Gebet bitten. Kaum ist das Evangelium in Europa angekommen, da schenkt Gott tatsächlich das erste Wunder. Lydia, eine Purpurhändlerin aus Asien, kommt zum Glauben. Und das ist total interessant, welche Wege Gott da geht. Da bekehrt sich in Europa ausgerechnet zuerst eine Frau, die genau aus der Gegend kommt, wo Paulus eigentlich hin wollte, um zu predigen. Und wir erfahren sogar, wie Lydia zum Glauben kommt. Sie wird nicht von Paulus überredet, sie wird nicht gezwungen, nein, Gott öffnet lediglich ihr Herz. Und weil Gott ihr Herz berührt, wird aus der Rede über Gott plötzlich ein Reden Gottes. Lydia weiß ganz genau, dass Gott sie persönlich anspricht. Sie merkt, dieser Gott will mich, er nimmt mich an, ich bin ihm total wichtig. Und das, obwohl ich mich durch alles, was ich denke, rede, tue und versäume, bei ihm unmöglich gemacht habe. Aber er liebt und hilft mir trotzdem. Komm uns zu Hilfe, rief dieser Grieche. Und die Hilfe besteht darin, dass Gott ein erstes Herz für sich gewinnt. Gott fängt mit Lydia also klein an. Aber einige Jahrhunderte später wird man vom christlichen Europa sprechen. Ja, wenn wir beten, dann hilft Gott. Das hat Lydia damals erfahren und das kannst auch du heute erfahren. Gott ist derselbe geblieben wie damals. Er hat immer noch dieselben Möglichkeiten. Er ist der Gott, der uns hilft. Ein Weg, um das neu zu lernen, bietet uns auch die Jahreslosung, die uns in diesem Jahr begleiten soll. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich glaube, das ist Gottes Antwort auf unsere aktuellen Fragen. Das ist die Hilfe für unsere Situation. Gerade in unbeständigen, wechselvollen und unüberschaubaren Zeiten brauchen wir etwas, woran wir uns festhalten können. Und da bin ich froh, dass Jesus uns zu sich ruft und dass er uns sagt, dass wir uns auf ihn verlassen können. Er ist für uns da, wenn wir ihn brauchen. Er weist uns nicht zurück. Wohin uns auch die zukünftige Entwicklung in Europa treibt, sein Versprechen für uns bleibt. Und selbst wenn du ihn verloren hast oder wenn du unsicher geworden bist, seine Einladung gilt auch dir. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jesus ist immer nur ein Gebet von dir entfernt. Und er sagt zu dir, bitte und ich werde dir geben. Such und du wirst finden. Klopf an und dir wird aufgetan. Die Hilfe ist nah. So lass dich vom Heiligen Geist neu inspirieren und vertrau darauf, dass die Hilfe im Evangelium liegt. Wir haben einen wunderbaren Gott, der alle Möglichkeiten hat und der in jeder Lage helfen kann. Der Theologe Donald Guthrie fasst das für uns zusammen. Gebt mir erstens das Bewusstsein, dass ich wirklich hilfsbedürftig bin. Gebt mir zweitens das Verlangen nach dieser Hilfe. Gebt mir drittens die Zusicherung, dass Christus die vollgültige Hilfe ist. Und viertens den Glauben, dass Christus meine Hilfe ist. Und fünftens, dass Gott um Christi willen mein Flehen erhören wird. Gebt mir all diese Dinge und ich habe eine Kette, die von der Erde zum Himmel reicht, die den ganzen Himmel zu mir herabbringt und mich in den Himmel hinaufzieht. Diese Kette wünsche ich uns allen. Amen.